Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemek, ich bin Redakteur des Mountainbike-Magazins und führe euch wie immer durch diese Folge. Und heute geht es um das Thema nie wieder Schmerzen, so stellst du dein Bike richtig ein. Die besten Ergonomie-Tipps der Radlabor-Experten. Und wie ihr es euch schon denken könnt, ich habe für diese Folge zwei Experten hinzugeschaltet. Das ist zum einen Tanja Willersin. Sie ist Leiterin des Radlabors in Freiburg, übernimmt dort Leistungstests, Bikefitting etc. Hallo Tanja.
Hallo, ich freue mich bei dir zu sein.
Hallo. Und zum anderen ist das Björn Stapelfeld. Er ist der Gründer des Unternehmens Radlabor und hat dementsprechend auch einiges zum Thema zu sagen. Hallo Björn.
Hallo Christian.
Ja, und ich glaube, das Thema Bikefitting ist so eine Geschichte, da denken wahrscheinlich viele Leute erstmal, naja, brauche ich das wirklich? Ist das nicht nur was für super leistungsorientierte Radfahrer? Deshalb ist meine erste Frage eigentlich sofort, wer braucht das eigentlich? Wer braucht überhaupt ein Fitting? Braucht ein ganz normaler Tourenbiker auch ein Fitting? Oder ist das nur was für Leute, die Sekunden zählen?
Bikefitting ist für jedermann. Es geht beim Bikefitting nicht darum, nur Leistung rauszukriegen, die Leistung zu verbessern, sondern es geht vor allem darum, sich auf dem Fahrrad wohlzufühlen. Heißt, Schmerzen zu verringern, da kommen wir nachher bestimmt auch noch drauf, was da so typische Schmerzen sind. Es geht einfach darum, dass man den Körper nicht auf die Fahrräder einstellen kann, weil der Körper ist so, wie er ist. Aber am Fahrrad hat man viele Einstellungsmöglichkeiten und die kann man ausnutzen, um auch ein Fahrrad, das jetzt vielleicht noch nicht ganz optimal ist, eben das Beste rauszuholen und dann die kleinen Schrauben zu drehen, die man hat und nicht wirklich auf das High-End-Produkt zu setzen und das Fahrrad sich unter den Hintern zu schneidern, sondern wirklich zu gucken, was ist denn möglich und trotzdem auch, wenn das Fahrrad jetzt nicht 100% passt, alles rauszuholen.
Ich vergleiche das immer ganz gern mit dem Schuh, weil der Schuh ist etwas, das kennen wir alle. Ne? Fahrrad, ja, kennt der eine besser, der andere weniger. Mit dem Schuh verglichen, ja. Wir alle kennen vielleicht einen Schuh, der drückt und irgendwann mal eine Blase erzeugt hat am Fuß. Und dieses Gefühl, das kennt der Marathonläufer, das kennt der Bergsteiger, das kennt aber auch vielleicht die Dame, die sich ein Ballkleid plus Ballschuh zum Tanzen gekauft hat. Und je nach Zweck, ein drückender Schuh mit einer Blase, egal was ich damit mache, und sei es auch nur ein neuer Sneaker, ich gehe abends auf eine Party, ja, das ist ja kein, ne, kein Profi-Dancing oder sowas, ein drückender Schuh tut einfach weh. Und was muss ich beim Schuh wissen? Die Fußlänge und die Fußbreite. Trotzdem kaufen wir manchmal Schuhe, die drücken. So einfach ist es eigentlich. Und der Schuh drückt und ich kriege eine Blase. Beim Fahrrad, was gibt es da alles für Parameter?
Man kann so viel aufnehmen, so viel machen, so viel verändern
auch. Ja, und da ist, beim Fuß kriege ich eine Blase im Schuh, aber beim Fahrrad, da gibt es so viele Druckstellen, da gibt es so viele, der Rücken, das Knie, gibt so viele Körperteile, die, ich sag's mal, übergeordnet drücken oder Schmerz erzeugen können, wenn es nicht richtig eingestellt ist. Und da ist egal, ob es der Radprofi ist, der einen Wettkampf bestreitet oder ob es die ältere Dame ist, die jetzt mit dem E-Bike nochmal angreifen will, sag ich mal, weil sie mit ihrem Mann endlich mitkommen möchte. Ne?
Ja, da ist alles dabei.
Schuh ist ja ein hervorragendes Beispiel. Da wäre meine erste Frage, wie oft habt ihr es denn, dass ein Radfahrer bei euch ins Labor kommt und sagt, und ihr müsst sagen, das ist die falsche Rahmengröße? Kommt das vor? Das
passiert ungefähr zweimal im Jahr. Wir machen, wie viele Fittings haben wir jetzt letztes Jahr gemacht? Ich glaube, über 1000 Fittings im Jahr. Und haben dann zweimal im Jahr, wo wir sagen, es ist wirklich ein schönes Fahrrad und hätte ich mir vielleicht auch gekauft. Aber die Größe, die du dir da hast holen lassen oder vielleicht auch aufschwatzen lassen, das weiß man natürlich immer nicht so ganz, passt leider überhaupt nicht. Also es ist wirklich ganz gering. Wir versuchen immer mit dem zu arbeiten, was wir haben. Wie gesagt, bei den Rädern, man kann so viel verändern, so viel einstellen, dass wir sagen, sorry, können wir nicht machen, das passiert ganz selten.
Und wie ist so der Prozentsatz von Leuten, die sozusagen eine Leistungsoptimierung wünschen oder Leuten, die mit Schmerzen kommen und diese behoben haben wollen? Oder kann man das überhaupt seriös trennen, wäre jetzt ja auch eine Frage. Hängt es nicht irgendwie immer miteinander auch zusammen?
Es hängt auf jeden Fall miteinander zusammen. Der Hauptaspekt, warum die Leute zu uns kommen, ist aber schon die schmerzhafte Seite, will ich mal sagen.
Was ist da also Platz 1?
An Beschwerden, an Beschwerdenbildern.
Sitzbeschwerden oder?
Sitzbeschwerden stellen eine sehr große Gruppe dar. Knie, unterer Rücken oder Schulternacken. Das sind so die Top.
Die Top 3, Top 4.
Ja, wobei dieses, was du gefragt hast, ne, ist das, hängt das nicht miteinander zusammen, das Optimieren und der Schmerz? Ne? Das ist eine gute Frage. Man könnte natürlich auch mal eine Behauptung aufstellen und sagen, das konkurriert miteinander. Ne? Jetzt gucken wir uns mal die Tour de France an, Paradedisziplin, Zeitfahren, ja, oder Stundenrennen auf der Bahn, ja, wo es darum geht, eine möglichst aerodynamische Position auf dem Rad einzunehmen. Diese Position ist sicherlich nicht bequem. Und in dieser Position werde ich irgendwelche Schmerzen, Beschwerden, unangenehmen Gefühle haben, was die Position anbetrifft, weil aufrechter ist immer bequemer. Aber es geht hier darum, eben das Optimale rauszuholen aus der Situation, nämlich geringer Luftwiderstand. Und so kann man das für andere Situationen auch nochmal sagen. Insofern haben wir immer irgendwo auch einen Kompromiss aus, optimiere ich oder beseitige ich einen Schmerz? Und für uns ist es wichtig, den Kunden zu fragen, worum geht es dir? Was ist dein Punkt 1, den du erreicht haben möchtest? Weil alles zu optimieren, solche Kandidaten gibt es auch. Das sind die sogenannten Expertenkiller auch.
Ja, so nennt man Expertenkiller, die. Schönes Wort.
Ja, ist ein schönes Wort. Ne? Das sind die Leute, die kommen und die ziehen aus ihrer Tasche erstmal einen Ordner raus. Ja? Und in dem Ordner haben sie von 5 Bike-Fittern, wo sie schon waren, haben sie ihre Ergebnisse und haben dann auch noch aus Magazinen, ja, wie Mountainbike und Co., haben sie dann auch noch Berichte und sonst was und die wissen sehr viel. Und dann fragen wir immer, hey, worum geht es dir eigentlich? Nenn mir Punkt 1, den wir heute beheben sollen, wenn es ein Problem ist, ein Schmerzbild, oder nenn uns dein wichtigstes Optimierungskriterium. Und dann gehen wir das an, weil alles beheben oder alles gleichzeitig austarieren, ist manchmal die Quadratur des Kreises und geht vielleicht auch gar nicht. Ne? Mhm.
Aber das ist eine interessante Sache, weil ich mache ja für die Mountainbike auch die Ergonomie-Themen und bin tatsächlich mittlerweile, glaube ich schon, habe ich auch 4 oder 5 Fittings bekommen, habe auch schon mal selbst einen Kurs belegt. Und ich würde quasi auch mit dem Ordner dann ankommen und den auf den Tisch klatschen. Und dann würde ich nämlich, und das Spannende daran ist, dass ich zumindest durch dieses Thema Fitting, was ich jetzt bei verschiedenen Dienstleistern innerhalb Deutschlands und auch in den USA festgestellt habe, ist, es ist sehr stark philosophieabhängig auch, wie dich jemand aufs Rad setzt. Eine Sache ist aber tatsächlich, war bei mir eigentlich fast immer auf den Millimeter genau oder sehr, sehr ähnlich. Das war die Sitzhöhe.
Also doch keine Philosophie.
Bei der Sitzhöhe nicht unbedingt, aber Philosophie war so ein bisschen, wie stark werde ich in das Rad hineinrotiert vorwärts, was also nach vorne unten geht. Aber deshalb wäre jetzt meine Frage, wie finde ich denn die richtige Sitzhöhe? Ist das klassisch Hügi-Formel, die ja irgendwie Schrittlänge mal 0,885 oder was war es genau? Ich weiß es nicht mehr. Mit und ohne Schuhe gibt es ja auch nochmal Unterschiede. Was ist da euer Ansatz?
Das sind ja die Anfänge, diese Hügi-Formel. Ist auch spannend, mal rauszufinden, wo kommt die eigentlich her? Ne? Wir kommen ja aus der Wissenschaft und man hat ja gelernt inzwischen, man muss immer schauen, wen zitiert man, was sind die Quellen und die wirklich spannend zu gucken, wo kommt diese Formel her? Da gibt es keine wissenschaftlichen Belege für diese Formel. Mhm. Aber so über den Daumen ist die schon gar nicht so schlecht. Letztendlich machen wir es ähnlich. Wir messen die Beinlänge und dann stellen wir den Sattel auf die richtige Höhe. Und da haben wir wissenschaftliche Untersuchungen gemacht, noch damals, als wir an der Uni waren, zusammen mit der Sportuniversität, und haben sehr, sehr viele Radfahrer vermessen und haben dann eine Formel gefunden, die den Zusammenhang zwischen Beinlänge und Sitzhöhe beschreibt, eine mathematische Formel. Will ich gar nicht weiter in die Tiefe gehen. In dieser Formel, da steckt Cadel Evans drin zum Beispiel, da steckt Vinokourov drin. Das sind Rennradfahrer, die Älteren werden die vielleicht noch kennen. Wir hatten damals hier in Freiburg das T-Mobile-Team. Und die haben wir vermessen und haben dann in einer Studie eben diesen Zusammenhang gefunden, haben dann weitere Studien mit Mountainbikern gemacht, mit Freizeitfahrern und haben tatsächlich quasi in den Körper reingeguckt, haben uns die Räder angeguckt und haben dazwischen Mathematik gemacht. Und da ist so was Ähnliches rausgekommen wie diese Hügi-Formel. Die ist ein bisschen komplexer. Ja, da stecken mehr Faktoren drin. Aber diese Formel ist dermaßen stabil, weil sie von einer ganz einfachen Messgröße ausgeht, nämlich der Beinlänge. Die kann man sehr gut, sehr präzise messen und die hängt auch sehr stark eben zusammen mit der Knochenlänge und mit der Länge der Muskulatur an den Beinen. Und da kommen wir jetzt dazu, warum macht man das überhaupt? Weil die Muskulatur, die Beinmuskulatur, die treibt ja das Rad an. Ja, also im Pedalzyklus, Pedal geht nach unten und nach oben, das Bein streckt sich, das Bein beugt sich, das macht die Muskulatur. Und diese Muskulatur hat auch eine bestimmte Länge. Der Muskel wird kürzer und länger und arbeitet dadurch. Und das Entscheidende ist, wie lang der Muskel bei seiner Arbeit ist. Und das beeinflussen wir durch die Sitzhöhe. Je weiter der Sattel rauf oder runter geht, desto schlechter oder besser arbeitet der große Oberschenkelmuskel. Und das steckt als Hintergrund hinter diesen Formeln, ob jetzt Hügi oder unsere Formel, nämlich, dass wir den Oberschenkelmuskel und auch die anderen Beinmuskel in eine optimale Arbeitsposition reinbringen. Und deswegen hast du auch bei verschiedenen Bikefittern ähnliche Ergebnisse, was die Sitzhöhe anbetrifft, erhalten, weil letztendlich da viel Stabilität drin steckt, in diesem, sagen wir mal, wissenschaftlichen Konstrukt eigentlich.
Du hast ja auch, ist das auch Thema, du hast ja einen Doktortitel in Sportwissenschaft. Hast du, war das auch Thema bei dir?
Dann das genau war Thema. Mein Thema war das Mountainbike-Fahren, Kraft- und Ausdauerleistung in dem Mountainbike-Sport. Da ging es nicht um die biomechanische Einstellung des Rades. Das war aber nach meiner Doktorarbeit war das das nächste wissenschaftliche Thema, mit dem ich mich auch mit meinem Team beschäftigt habe, eben die Einstellung des Rades. Da haben wir zum Beispiel, als Jan Ulrich seine Knieprobleme hatte und nicht mehr weiter wusste, auch bei verschiedenen Ärzten war, haben wir ihn mit einem dreidimensionalen Videoanalysesystem gefilmt. Das kennt man aus Hollywood, wo Herr der Ringe, solche ja, Monster, die da rumlaufen, werden auch mit so 3D-Videokameras gefilmt. Dann wird irgendetwas über sie rübergelegt. Dann sieht der normale Mensch, der da gefilmt wird, sieht dann hinterher aus wie der Gollum, ja, diese Kreatur. Und genau die gleiche Technik haben wir genommen, um Jan Ulrich und auch andere Radfahrer zu filmen. Das ist eine Technik, die verwendet die Sportwissenschaft. Und da kriegen wir ein dreidimensionales Bewegungsbild und können uns dann genau anschauen, wie bewegen sich die, ja, die Menschen auf dem Rad. Und das war eben nach meiner Doktorarbeit Thema, wo wir sehr viele solcher Daten dann gesammelt haben und uns dann quasi vertieft haben in das, was macht der Radfahrer eigentlich, wenn er fährt.
Du hast gerade das nächste Ticket für einen weiteren Podcast gezogen. Ist dir schon klar, wenn du sagst, dass du Kraft- und Ausdauerleistung im Mountainbike-Sport darüber deine Doktorarbeit gemacht hast. Ne? Okay. Aber anderes Thema. Spannendes Thema für mich in dem Moment, wo ich sofort nachfragen würde. Du hattest gesagt, ein Muskel kann in dieser und jener Höhe optimal arbeiten. Inwiefern sind denn gesundheitliche Faktoren da auch eingeflossen? Kann man das vorher überhaupt sagen, ohne eine Langzeitstudie zu haben? Weil ich meine, die Belastung auf dem Knie ist ja beim Radfahren, ich meine, jeder Orthopäde sagt ja, wenn man Knieprobleme hat, sagt, Schwimmen, Radfahren, immer alles super, ist toll für die Knie. Wenn man sich dann anguckt, wie Leute, die Empfehlung bekommen haben vom Orthopäden, auf dem Rad zum Teil sitzen, kann man sich auch nur manchmal denken, ist vielleicht doch nicht so super, wenn man nicht richtig auf dem Rad sitzt. Also was würdest du sagen, die Maschine Rad, kann die auch dem Körper in Anführungsstrichen Schaden zufügen?
Mit einer falschen Einstellung kann ich auch viel kaputt machen, ja. Das muss man überprüfen lassen, gerade wenn die Beschwerden vorher schon da sind. Dann ist es natürlich umso wichtiger, dass das Fahrrad hinterher auch richtig eingestellt ist, damit die Beschwerden zum einen nicht noch schlimmer werden, zum anderen aber auch ich schauen kann, ob ich das gegebenenfalls sogar reduzieren kann über die richtige Einstellung. Also je nachdem, ob die Probleme jetzt vom Fahrrad direkt kommen, also wenn jemand zu mir kommt und sagt, ah, er ist früher gelaufen, kann jetzt nicht mehr laufen, weil die Gelenke halt eben schlapp machen, deswegen ist er aufs Fahrrad umgestiegen. Ist das eine ganz andere Grundlage, als wenn ich weiß, okay, er fährt seit 30 Jahren Fahrrad und in den letzten drei Monaten haben sich die Knieschmerzen immer wieder auf dem Fahrrad entwickelt. Da muss ich dann natürlich ganz anders rangehen, um zu schauen, wie das Ganze zusammenhängt. Diesbezüglich haben wir einen Fragebogen, wo wir so Sachen abfragen, sodass ich mich da vorher darauf vorbereiten kann und man dann entsprechend auch in dem Termin dann handeln kann.
Was würdest du sagen, wie lange dauert das? Ist natürlich immer eine schwierige Frage, weil jeder fährt unterschiedlich intensiv und unterschiedlich lang. Aber angenommen, man sagt jetzt mal, jemand fährt zweimal die Woche eine längere Tour. Wann macht sich denn eine falsche Einstellung am Rad sozusagen bemerkbar, dass die sozusagen dann auch schon eine Form von Schaden hervorrufen kann? Wir wollen ja niemandem Angst machen, wir wollen aufklären.
Ja. Ja, da muss man vielleicht ganz klar unterscheiden, was die Begrifflichkeit anbetrifft. Ja, ein Schaden und eine Beschwerde ist ein Unterschied. Also ein Schaden ist, wenn ich jetzt ein Blatt Papier nehme und reiße das auseinander, dann ist das Blatt Papier, dann ist das zerrissen. Wenn ich das Blatt Papier jetzt so ein klein wenig zerknülle und dann wieder hinlege und vielleicht sogar noch mit einem warmen Bügeleisen drüber, dann ist es wieder glatt. Ja, so und ein Beschwerdebild, wenn ich jetzt, sagen wir mal, 2 Stunden fahre, dann drückte vielleicht irgendwas, vielleicht scheuert auch irgendwas, ich werde müde, dann werde ich mit Sicherheit keinen Schaden vom Radfahren davon tragen. Auch nicht nach 3x, 5x, 10x 2 Stunden fahren, weil das Radfahren einfach die Spitzenbelastungen, die ich in anderen Sportarten, zum Beispiel beim Laufen, habe, auf die Strukturen im Körper. Diese Spitzenbelastungen hat das Radfahren nicht, außer ich stürze. Nimm mal ein Beispiel, das Knie. Wenn du läufst, dann prallen Ober- und Unterschenkel, ja, das sind ja 2 Knochen, die einfach aufeinander liegen im Knie und dazwischen ist einfach der Knorpel, ja, und die prallen aufeinander mit einem Mehrfachen des Körpergewichtes. Ja, und beim Radfahren ist an dieser Kontaktfläche eine weit geringere Kontaktkraft als beim Laufen. Das heißt, wer an dieser Kontaktstelle schon einen Knorpelschaden hat, der wird dann beim Laufen weitaus größere Probleme haben bei einem vorliegenden Schaden als beim Radfahren. Und der könnte auch beim Laufen oder beim jahrelang Fußball spielen oder sonst was sich einen Schaden zuziehen. So einen Schaden an dieser Kontaktstelle wird es durch Radfahren nicht geben. Etwas anderes ist es, wenn man die Kniescheibe, also der Knochen, der vorm Knie sich hin und her schieben lässt, nimmt. Hinter der Kniescheibe sind auch Knorpel. Und wenn ich jetzt den Oberschenkelmuskel sehr stark anspanne, was beim Laufen und Radfahren passiert, wird diese Kniescheibe ans Knie rangezogen. Wenn hinter der Kniescheibe der Knorpel schon einen leichten Schaden hat, dann kann das beim Radfahren durchaus verstärkt werden. Vor allen Dingen, wenn man eine zu tiefe Sitzposition hat, weil dann der Druck, mit der die Scheibe ans Knie gezogen wird, noch größer wird. Insofern muss man da schon sehr genau hinschauen, ja. Ne, was die Tanja auch sagte mit Fragebögen, gucken, ist eine Schädigung vorhanden, ist nur ein Beschwerdebild da, was ist es, das Knie, vielleicht auch ne, Sitzproblematik, ja, Taubheit im Dammbereich ist wiederum was ganz anderes, wo es sicherlich auch einen Schaden geben kann, den es beim Laufen mit Sicherheit nicht gibt, weil da sitze ich ja nicht auf einem Sattel. Ne? Also da muss man genau hingucken, was ist das Problem oder was könnte zum Problem werden.
Pauschal kann man das nicht sagen. Also Beschwerden können bereits nach 5 Minuten auf dem Fahrrad auftreten. Schäden, da braucht man schon eine gewisse Zeit für, sei es jetzt am Knie oder Sitzprobleme, wie auch immer. Also das ist dann schon was Regelmäßiges. Aber die Beschwerdebilder, die wir haben, Sitzprobleme, Knieschmerzen, da ist es ganz unterschiedlich. Die meisten geben zwischen 1/2 Stunde und 2 Stunden an, dass man dann was spürt, dass man sagt, okay, nach 2 Stunden will ich dann auch wirklich nicht mehr auf dem Fahrrad sitzen. Da ist dann der Sattel, das Knie, wie auch immer, dann zu viel, dass man da dann sagt, okay, da ist dann die Grenze gezogen.
Nun sind wir alle aktive Radfahrer und wissen auch, dass ein gewisses, sagen wir mal so, Abhärtungslevel auch schon dazu gehört. Am Anfang fühlt es sich immer komisch an, wenn man seinen Körper zu, ich sag mal, ich glaube, ich habe mal gelesen, 70-80% des Körpergewichts auf quasi 10 Quadratzentimeter abstützen muss, nämlich dem Sattel. Habt ihr oft auch das Problem, dass ihr manchen Leuten sagen müsst, naja, um das Problem kommen wir mit eigentlich, da kommen wir gar nicht drum rum. Das ist nun mal in der Anatomie des Sattels an sich gegeben, dass es nun mal kein Kinosessel ist? Oder sind die meisten Kunden bei euch schon darüber informiert, dass der Sattel, dass man sozusagen eine gewisse Gewöhnung an das Thema braucht? Oder habt ihr auch völlige, sage ich mal, Neueinsteiger, die mit dem Thema noch nie zu tun hatten?
Wir haben auch Neueinsteiger bei uns. Eine gewisse Gewöhnung bedarf es natürlich, das ist richtig. Das heißt, wenn ich jetzt noch nie Fahrrad gefahren bin und gleich mal 6 Stunden auf dem Sattel sitze, ist das eine ungewohnte Belastung. Die habe ich aber auch, wenn ich 6 Stunden stur, feste auf meinem Schreibtischstuhl sitze. Dann ist das auch erstmal nicht bequem, nicht angenehm. Also die Sachen darf man immer nicht vergessen. Ansonsten, ich weiß nicht, wie viele Sattel es mittlerweile auf dem Markt gibt, dass man da...
Zu viele.
das würde ich unterschreiben, ja. aber dass man da nicht einen Sattel findet, der passt, weil auch bei der Anatomie oder bei der Sattelfindung spielen viele Faktoren eine Rolle, ist unwahrscheinlich. Die meisten Probleme haben eine recht simple Ursache, der Sattel ist zu schmal oder hat die falsche Form.
Und aber mit Unterhose.
Ja, das ist natürlich auch nochmal eine andere Diskussion, dass sich da die Anfänger ein bisschen schwer tun. Wobei, da ist man natürlich auch sehr dazu animiert oder wir animieren die Leute dann dazu und die Leute sind dann auch dankbar drüber, so kleine Tipps zu sagen, so hey, Unterhosen unter Fahrradhosen, das macht man einfach nicht. Dann sind die schon dankbar, haben wieder was mitgenommen. Und ja, wenn der Sattel dann hinterher gepasst hat, umso besser. Wenn er dann immer noch nicht passt, gibt es auch da viele Möglichkeiten, viele verschiedene Sättel, die man ausprobieren kann, wo man sagen kann, okay, mit dem Beschwerdebild, das du hast, mit den Problemen, die du hast, sind es die Sitzbeinhöcker, ist es der Schambereich, Dammbereich, wie auch immer, kommst du mit dem Sattel dann einfach besser oder schlechter klar.
Das ist ja ein bisschen diffus auch das Bild. Es ist ja nicht so, ich setze mich drauf auf den Sattel und merke sofort, ja, da ist es. Also wenn ich dir eine Reißzwecke draufklebe, dann würdest du sofort merken, aua, an der Stelle. Aber oft ist es so, wenn es jetzt eine Taubheit ist, die stellt sich irgendwann ein. Und eine Taubheit ist ja was, das ist ja diffus und auch nicht an einen Punkt irgendwo zu definieren. Das heißt, bei einer Taubheit oder auch bei einem Scheuern, ja, das kommt langsam, wird mehr und mehr und mehr und mehr. Und dann irgendwann denke ich, ah, da ist ja was. Und dann bin ich aber ja nicht zu Hause, sondern muss ich noch nach Hause fahren. Und die Frage ist ja, ja, was ist jetzt eigentlich das Problem? Zu hart, zu weit, zu weich, zu breit, zu schmal. Und deswegen ist sicherlich Sattel ein wichtiges Thema. Sieht man auch daran, dass es viele Hersteller auch mit Ergonomiekonzepten gibt, mit guten Ergonomiekonzepten. Und wir stellen, glaube ich, schon fest, dass der Sattel ein Punkt ist, wenn der ein Problem bereitet und nicht das Problem nicht gelöst ist, dann nützt die ganze Positionierung nichts. Ja. Umgekehrt kann es auch sein, ich kann einen tollen Sattel haben, in der falschen Position werde ich aus einem Sattelproblem nicht rauskommen. Insofern ist das eine Einheit, Sattel und die richtige Position. Denn was befindet sich auf dem Sattel? Wieder eine knöcherne Struktur, das ist das Becken. Und so sieht man auch immer wieder so in so Erklärungen, so Videos oder Bildern, sieht man dieses Becken mit seinen knöchernen Enden, sage ich mal, die unten auf dem Sattel ruhen. Und da kann man sich schon viel klar machen, warum ein guter und ein schlechter Sattel eben Sinn macht oder Schmerzen bereitet oder auch nicht. Weil dieses Becken mit seinen Knochenstrukturen soll von unten unterstützt werden. Und die Weichteile, die sich drumherum und dazwischen befinden, Blutbahnen, Muskeln, Nerven, die sollen eben nicht komprimiert oder gedrückt werden. Das führt dann irgendwann zu den Beschwerden. Ne? Und da hat man einen tollen Ansatz. Ne? So wie wir es machen, ja, kannst du mal sagen, was wir messen, um dann den richtigen Sattel zu finden oder auch zu sehen, wo könnte ein Drucksproblem sein?
Genau, also empfiehlt sich immer mal, die Sitzbeinhöckerabstände zu messen. Ist eigentlich ganz einfach, kann man zu Hause mit einer Wellpappe, kann man das machen, sich mal draufsetzen, schön aufrichten, das Becken 2-3 Mal hin und her kippen, dann hat man das meistens schon erledigt, dann sieht man 2 Druckstellen auf der Wellpappe und den Abstand, den kann man dann messen. Wenn man den hat, dann wird erstmal geschaut, wie breit ist denn der Sattel, was habe ich denn überhaupt da, sagen wir, mein Becken ist 13 cm breit, mein Sattel ist aber nur 11 cm breit an der breitesten Stelle, wo ich drauf sitze. Dann habe ich da schon den ersten Fehler. Das heißt, ich kann gar nicht auf meinen knöchernen Strukturen, von denen der Björn eben gesprochen hat, sitzen, sondern ich muss mich zwangsläufig auf Weichteile, Muskulatur, Nervenbahnen, wie auch immer setzen, um da eine entspanntere Position oder Entlastung zu finden. Ansonsten haben wir die Möglichkeit, bei uns hier im Radlabor mit einer Druckplatte oder mit einer Druckfolie zu arbeiten, die man über den Sattel noch drüber spannen kann. Also auch da kann man dann das Ganze bildlich auch mal darstellen, was wirklich den meisten Leuten dann auch anschaulich zeigt, hey, der Druck ist hier und hier, weil viele können, wie der Björn auch schon gesagt hat, können gar nicht so richtig feststellen, wo kommt denn dieser Druck eigentlich her? Wo kommt denn dieses ungute Gefühl her? Die Taubheitsgefühle, wo genau liegen die denn? Das ist nicht greifbar bei so einem Sattel. Und über die Druckfolie ist es halt eben eine Bildgebung, will ich mal sagen, die man nutzen kann, um da nochmal zu zeigen, hey, so und so sieht's aus. Und mit einem anderen Sattel kann man das dann natürlich auch schön vergleichen. Also objektiv dann sagen, so, hier haben wir das und hier haben wir das. Der Druck sitzt vorne auf dem Schambereich oder jetzt dann eben, man sieht wirklich schön deutlich hinten die sitzbeinhöckernen Strukturen.
Danke. Kleiner Do-it-yourself-Tipp für die Zuhörer, wenn ihr eure Sitzbeinhöckerabstand messen wollt, genau so das machen, wie die Tanja es gerade beschrieben hat. Bei der Wellpappe, bei den Eindrücken, also die Druckstellen, die sozusagen die Sitzbeinhöcker hinterlassen, da am besten einen Kreis drum machen, davon genau die Mitte anvisieren. Bitte korrigiere mich, wenn ich es falsch erkläre. Absolut. Und den Abstand dazwischen messen. Ich habe auch schon gesehen, dass jemand mal versucht hat, das sozusagen an den die Innenkanten zueinander zu vermessen. Das aber die Kreuzungspunkte, bitte?
Das wird zu schmal, genau.
Genau, also, genau. Also die Kreuzungspunkte dieser Mitte.
Ja, meistens ach, so, du. Eine, Entschuldigung. So eine Fläche von ungefähr 2 Zentimetern.
Genau.
Rund, oval, wie auch immer, je nachdem, wie die Anatomie da auch vom Becken ist. Und aus diesen runden Punkten raus nimmt man dann die Mitte. Der Abstand wird dann gemessen.
Und ich habe mal die Sättel, also ich mache ja auch die Tests ich weigere mich, Satteltests zu machen, weil ich das nicht für sinnvoll halte, da Noten drunter zu schreiben, einfach weil das so individuell ist und ich schon Leute habe, auf Sätteln Platz nehmen, wo ich mich nicht im Traum überhaupt nur trauen würde, in die Umgebung dieses Sattels zu kommen. Aber ich habe das mal vermessen und festgestellt, dass und habe das dann unterteilt in nutzbare Fläche und sozusagen Kantenbereich. Oftmals ist es ja so, dass der Bereich, der eher so ein bisschen horizontaler ist, wo man wirklich sitzen kann und der Bereich, wo es dann sehr stark abfällt, die Hersteller machen da sehr unterschiedliche Angaben. Manche messen die Außenkanten einfach stumpf und sagen, der ist 143 mm breit und manche messen tatsächlich den realistischen Sitzbeinhöckerabstand, den man auf diesem Sattel auch einnehmen oder für den er dann auch gedacht ist. Und so als Faustregel ist rechts und links meistens so 1 bis 1,5 Zentimeter so sozusagen bei Maß noch dran zu geben. Also wenn man jetzt einen Messschieber auspackt und misst 15 Zentimeter, dann habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, korrigiert mich gerne, dass der ungefähr für 13 Zentimeter Sitzbeinhöckerabstand geeignet ist.
Genau, aber, also vom höchsten Punkt des Sattels aus, wenn ich mir vorstelle, da lege ich ein Metermaß drauf oder ein Brett oder ähnliches, da 1 bis 1,5 Zentimeter drunter, das kann ich alles noch besitzen, ist auch wieder der Anatomie geschuldet. Am Becken gibt es einen Schambeinbogen, das ist tatsächlich eine knöcherne Struktur in Form eines Bogens und alles, was drunter unter diesen 1,5 Zentimetern ist, kann ich nicht mehr besitzen oder nicht mehr mit meinen knöchernen Strukturen besitzen, da sind dann die Weichteile schon wieder dazwischen.
Besitzen, aber ein sehr schöner Ausdruck in dem Zusammenhang. Sattel, tolles Thema. Wenn ich meinen Lesern den Hinweis gebe bei einer Sattel- oder Hosenkaufberatung, ist mein erster Tipp immer erstmal, wenn ihr Sitzbeschwerden habt, also bei Hosentests mache ich meistens, nicht sofort einen neuen Sattel kaufen, sondern erstmal gucken, also nicht sofort eine neue Hose kaufen, sondern erstmal gucken, ob der Sattel überhaupt passt. Was würdet ihr sagen? Kauft man sich zuerst einen neuen Sattel oder eine andere Hose? Meine Meinung ist eher, eine gute Hose macht aus einem schlechten Sattel immer noch keinen guten Sattel.
Das würde ich unterschreiben.
Okay. Also genau. Man kann da nichts wegpolstern in dem Sinne.
Nein, das funktioniert nicht. Eine gute Hose kann aus einem schlechten Sattel vielleicht ein bisschen ein besseres Gefühl machen. Allerdings eine schlechte Hose auf einem guten Sattel tut niemals weh.
Weil ich bekomme oft Zuschriften, wo Leser sich so ein bisschen beschweren, dass sie sagen, ja, ich habe mir jetzt diese teure Radhose für 150 Euro gekauft und mein Hintern tut mir immer noch weh, wo ich dann sagen muss, naja, erstmal vielleicht beim Sattel ansetzen. Und ja, da tatsächlich finde ich persönlich jetzt den Ansatz eigentlich am besten, eine dünne Jogging-ähnliche Hose anzuziehen, die keine Naht im Schrittbereich hat. Da gibt es ja auch so sehr neutral verarbeitete Geschichten und damit einfach mal versuchen zu fahren und dann lokalisieren, wo der Schmerz sitzt. Und wenn man in dieser Position auf dem Sattel keinerlei Schmerzen hat, hat man sozusagen den richtigen Sattel und kann dann noch ein Polster drauf tun und es richtig bequem machen. Aber messt ihr auch Druck, sozusagen Entwicklungen, die auf dem Sattel stattfinden, um das Ergebnis, was bei euren Sattel bewährt oder Berechnungen rausgekommen ist, zu verifizieren oder zu falsifizieren im gegebenen Fall?
Genau, über die Druckfolie, von der ich vorhin gesprochen habe, da werden die Druckmesswerte mit eingezeichnet oder mit aufgezeigt. Je nachdem kann man natürlich zum einen lokalisieren, also schauen, wo ist der Druck überhaupt. Zum anderen kann man es auch quantifizieren. Also sagen, okay, mit einem Sattel, bei uns, die Personen haben immer die gleiche Hose an. Mit dem Sattel sieht man jetzt schon, da hast du so und so viel Druck weniger auf dem Sattel. Fragen sich dann immer die Leute, wo wandert der hin? Da kann man dann immer schön argumentieren, dass das meistens tatsächlich in die Pedale geht. Also der Druck dann auf die Pedale ist und so dann wieder die Leistung verbessert werden konnte. Aber so kann man dann auch immer sehr schön aufzeigen, wie ist denn da der Unterschied?
Mhm. Genau. Ja, und es ist so, dass also diese Bilder, die sind eindrucksvoll, so wie so eine Wetterkarte, ne? Wenn man so ein Gewitter auf so Wetter-Apps anschaut, ja, wie das übers Land zieht, ne, dann sieht man manchmal, da ist dann tiefrot oder lila, wo es gerade hagelt oder so, ne? Und so ähnlich ist das dann auch auf unseren Druckbildern, also wirklich so eine Färbung. Je roter, desto höher ist der Druck. Ja, und dann spricht man von sogenannten Druckspitzen. Also jetzt angenommen, ich gucke mal von oben, ne, kann man sich jetzt vorstellen, jetzt schauen wir mal von oben auf so einen Sattel und dann haben wir hinten so diese breiten Flächen und vorne die Nase, da wird es ja schmaler. Und wenn ich jetzt an der Nase vorne irgendwo einen roten Fleck habe, dann bedeutet das, hier ist ein punktuell hoher Druck und das ist dann vorne im Bereich der Weichteile der soll da natürlich nicht hin. Wenn ich diesen Druck nach hinten verlagere, wo diese knöchernen Strukturen, also die Sitzbeinhöcker, das sind die beiden Knochenenden am Becken nach unten hin, sage ich mal, wo diese Sitzbeinhöcker auf dem Sattel liegen. Wenn dort der Druck hoch ist, dann ist das gut, weil dann ist eine feste Struktur auf einer anderen festen Struktur, nämlich der Sattel von unten, der sollte auch nicht zu weich sein. Und dann habe ich eine gute Abstützung. Das wird, und das ist jetzt der Gedankenfehler, den ganz viele machen, am Anfang, wenn ich jetzt auf so ein Sattelkonzept wechsle oder neu bin auf dem Rad, dann wird das erstmal zu Beschwerden führen. Das fühlt sich unangenehm an. Ja, auch wenn wir jetzt im Frühjahr vielleicht wieder anfangen, dann ist das erstmal unangenehm. Und das ist jetzt das, was du, Christian, vorhin vielleicht auch meintest, ja, so eine gewisse Härte. Durch manche Dinge muss man dann manchmal auch durch, ja, nämlich durch so eine Phase, wo das vielleicht am Anfang unangenehm ist, weil diese Strukturen, diese Knochenstrukturen, die bauen dann auch so kleine, ich nenne es mal Puffer auf, ja, also wirklich Material, was dann dazwischen gelagert wird vom Körper, was dann einfach dafür sorgt, dass das dann irgendwann weggeht, dieses Beschwerdebild, oder Beschwerdebild kann man auch nicht mal sagen. Nee. Also dieses
Unwohlsein.
Dieses Unwohlsein. Aber wenn man da dann durch ist, dann hat man den Druck da, wo er hin soll. Er schadet dem Körper nicht und irgendwann geht dann auch das Unangenehme weg und dann ist top. Ja, dann ist wirklich gut.
Das würde ja im Gegenzug bedeuten, dass es den sogenannten Schambeinbelaster eigentlich nicht gibt oder nicht geben sollte, weil er seine Strukturen, die er dort hat, also den Weichteilbereich, unter Umständen so belastet, wie es ungesund wäre. Würdet ihr mir da zustimmen?
Nee, also die Schambeinbelaster, die gibt es. Es gibt ja zum Beispiel auch Leute, die sich nicht auf ihren Sitzbeinhöckern setzen können, zum Beispiel gibt es einige mit Sitzbeinhöckerbrüchen auch. Also die Struktur ist nicht sonderlich groß, wie jetzt zum Beispiel das Schienbein oder Ähnliches, sondern ist eher eine kleine Struktur. Das heißt, die bricht auch, ich würde mal sagen, nicht gern, aber hin und wieder bricht die Struktur auch mal zusammen. Und so Leute, die können nicht mehr auf den Sitzbeinhöckern sitzen. Das heißt, Schambeinbelaster, die gibt es. Und da auch wieder hier ist die Anatomie und auch das Schmerzempfinden ganz individuell. Das heißt, es gibt Leute, die reagieren eher auf Probleme an den Sitzbeinhöckern. Knöcherne Strukturen, da kann man auch von Knochenhaut, Reizungen oder Ähnliches ausgehen. Auch das kann eine Rolle spielen, dass man dann eben mehr den Druck auf das Schambein setzen muss. Oder eben Leute, die eher in den Weichteilen Probleme haben, das sind dann eher die, die auf die Sitzbeinhöcker gesetzt werden müssten. Oder
müssen. Nimm einen Tour de France-Fahrer, der dem Feld davonfährt, Unterlenker greift, Oberkörper ganz weit nach unten gebeugt. Er muss zwangsläufig auf dem Schambein sitzen, ja, auf seinem schmalen Rennsattel. Und er hat auch den kompletten Druck dort. Ja. Und das geht auch über tausende Kilometer gut. Und manch einer kriegt dann nie Probleme. Aber es kann auch sein, dass jemand tatsächlich bis hin zu Durchblutungsstörungen dann im Penisbereich und dann sogar Unfruchtbarkeit. Also es gibt Untersuchungen, die zeigen auf, dass es dort tatsächlich beim Radfahren eher Probleme geben kann als beim Laufen. Beide Sportarten sind sehr gesund letztendlich, was die Strukturen anbetrifft, weil viel durchblutet wird. Aber beim Radfahren kann es da größere Probleme geben. Die können durch sowas induziert werden. Muss nicht, kann aber. Und deswegen muss man das einfach nur wissen, um, sagen wir mal, rechtzeitig vielleicht vorzubeugen. Ne?
Genau. Aber das sind dann natürlich auch Extremfälle. Tour de France-Fahrer, Leute, ja, die Stunden, 30 Stunden und länger, ja, auf dem Fahrrad sitzen. Da ist das natürlich eine ganz andere Klasse als, ich würde mal sagen, der Hobbyathlet, der 3 bis 4, vielleicht auch mal 7 Stunden auf dem Sattel sitzt.
Nun gibt es ja die Erfindung des Lochsattels, ich nenne den jetzt einfach mal so, oder Aussparungssattel. Ich bin ja Benutzer seit der ersten Stunde. Ich habe mir damals irgendwie das war Ende der 90er, den Terry Liberator Sattel gekauft. Der hing dann auch schön so nach einem halben Jahr durch wie eine Hängematte. Aber und dann gibt es aber wieder Leute, die sozusagen dieses Sattelkonzept kritisieren, weil es heißt, an den Rändern der Aussparung ist der Druck wieder höher. Deshalb müsste man einen Mittelweg finden. Was haltet ihr von Sätteln mit einer Aussparung?
Ist ganz individuell. Also auch da kommt es so ein bisschen auf das Schmerzempfinden drauf an, auf die Probleme, wo es herkommt und auf die Position auf dem Fahrrad. Das heißt, wenn ich auf dem Rennrad bin und Unterlenker fahren will, dann bringt mir auch die Aussparung nichts. Wenn ich jetzt aber auf einem, ich will mal sagen, Hollandrad-ähnlichen Fahrrad sitze oder sehr komfortabel bin und trotzdem weiterhin Beschwerdebilder habe oder Druckstellen im Schambereich habe, dann ist es auf jeden Fall eine Möglichkeit, über Aussparungen zu gehen. Der Druck, irgendwo muss er hin. Also ganz den Sattel runterschrauben ist keine Möglichkeit. Irgendwo muss der Druck hin. Und klar, die Ränder der Aussparung sind dann meistens die Punkte, die mehr Belastung spüren. Aber auch da gibt es dann wieder andere Sattelkonzepte, wo ich sage, könnte man dann eher mal versuchen, wenn wirklich gar nichts mehr geht.
Wobei es echt Hersteller gibt. Also ich gucke mir dann, gerade am Anfang habe ich mir auch diese Sättel angeguckt und dann wundere ich mich manchmal und denke, ja, sag mal, was haben die sich denn überlegt dabei? Ne? Und ich vermute, das ist nur eine Behauptung von mir, aber kann man ja mal aufstellen. Ich vermute, dass da ganz oft auch Marketing eine Rolle spielt. Ne? Dann machen wir halt jetzt ein Loch rein oder einen Schlitz oder sowas, ne? Und fertig ist. Ja, und ich mache mir gar keine Gedanken über die Anatomie und auch über die Biomechanik an der Stelle. Ne? Denn gerade wie dieser Rand geformt ist, ist der scharf oder ist der leicht abgerundet? Ja, da gibt es ja so viele Detailfragen auch, die dann entscheiden darüber, ob das Konzept gut ist oder ob es kippt und besonders schlecht ist. Da wundere ich mich manchmal, was auf dem Markt ist. Ne? Aber ich wundere mich auch, wie viel das Sattel eigentlich ein Thema ist. Ne? Es ist lustig, wir haben, ne, also heute, wir reden eigentlich über Bikefitting und jetzt sind wir schon eine ganze Weile beim Sattel geblieben, ne? bei einer Sache, die aber nur diese Kontaktstelle, ich sag mal, Arsch-Fahrrad, ja. betrifft. Ne? Ja, wir haben noch die Hände, wir haben den Kopf, wir haben die Schulter-Nacken. Ne? Ja, die meisten werden es kennen, sie gehen jetzt im Frühjahr wieder raus, sind lange nicht gefahren, ziehen sich vielleicht ein Ticken zu dünn an, ja, es hat einen kalten Wind, so, und was hat man dann? Ja, brutale Nackenbeschwerden. Ne? Die Muskulatur macht zu, weil ich mich nicht dran gewöhnt habe, weil ich die falsche Position habe, weil es kalt ist. Ja? Es gibt ja viele, viele Beschwerdebilder, die man auch mit einfachen Mitteln eigentlich beheben kann. Vielleicht leichter auch, wenn ich ein besonderes Sattelproblem habe. Ne?
Mhm. Da kommen wir auch noch dazu. Also, aber eine Frage habe ich noch.
Aus.
Eine Frage habe ich trotzdem
Beschwerde.
Noch.
Keine Beschwerde, auf gar keinen Fall.
Eine Frage habe ich trotzdem noch zum Thema Sattel. Ja. Wie sehr ist das, was ihr beim Fitting macht, Millimeterarbeit? Angenommen, ich mache ein Fitting und stelle fest, irgendwie, ich sitze super auf dem Rad, das fühlt sich alles toll an, aber der Sattel, mit dem das Fitting gemacht wurde, entweder der wird nicht mehr hergestellt, der gefällt mir nicht mehr von der Farbe her oder der ist kaputt gegangen. Und wenn ich mir einen neuen Sattel dann kaufe, ist dann das Fitting sozusagen, was ich bei euch bekommen habe, ist das dann sozusagen Geschichte und muss angeglichen werden? Oder komplett neu gemacht werden?
Kommt drauf an, wie vergleichbar die Sättel miteinander sind. Mhm. Habe ich ein ähnliches Sattelkonzept, kann ich die Position übertragen. Generell ist es möglich, Sattelpositionen auf andere Räder oder andere Sättel zu übertragen. Und die Geschichte mit der Millimeterarbeit, ja, da ist es auch ganz unterschiedlich, wie die Leute zu uns kommen. Also ich habe Personen, da stelle ich den Sattel 2 Zentimeter nach oben. Die sagen, ja, fühlt sich vielleicht ein bisschen anders an, aber eine große Veränderung ist es jetzt nicht. Da müssen wir dann hin und wieder mal schlucken.
Ja, das würde ich auch sofort. 2 Zentimeter sind ja Welten.
2 Zentimeter sind wirklich viel. 3 Millimeter, sagt man, macht einen Unterschied aus. Also selbst mit unserer neuesten Technologie haben wir 1 bis 2 Millimeter Messfehler in unseren Systemen mit drin. Wenn es mehr wird als das, wenn der Messfehler größer ist als das, und das ist natürlich, wenn man das Fahrrad zu Hause vermisst, oft der Fall, da wird es dann kritisch. Aber die Unterschiede, ob jetzt ein Sattel höher oder tiefer gebaut ist, vorne enger oder breiter, da geht es dann auch so ein bisschen drauf, okay, wie sensibel bin ich in dieser Situation, in dieser Region vielleicht auch, nicht nur was der Sattel angeht, sondern auch Einstellung von Pedalplatten zum Beispiel. Da kommen wir ja im gleichen Spiel dann raus.
Wir messen natürlich so genau, wie es geht. Und das ist unser Anspruch, sollte von jedem Bikefitter sein, dass man sagt, okay, unser Anspruch ist, auf den Millimeter genau zu kommen, irgendwie plus minus, ja, 1-2 Millimeter. Und dann können wir die Interpretation, da können wir uns ein bisschen Flexibilität dann lassen. Wie Tanja gerade sagt, dem einen sind 2 Zentimeter gar nicht merkbar und der andere behauptet, er würde 1 Millimeter spüren. Deine Frage nochmal, angenommen, du hast einen Sattel, der ganz flach ist, also wo die Nase und das Heck des Sattels auf der gleichen Höhe ist. Und jetzt wechselst du zu einem ergonomischen Sattel mit einem Stufenkonzept. Unter Stufenkonzept versteht man, wenn der Sattel hinten, wo er breiter ist, wo das Becken mit den Sitzbeinhöckern aufliegen sollte, wenn er dort höher ist als vorne. Also wirklich vorne im schmalen Bereich flach und dann kommt eine Stufe, wo er hinten etwas höher ist. So, und jetzt angenommen, die Stufe machen 1,5 Zentimeter aus. Wenn wir jetzt so einen Sattel montieren, dann würdest du 1,5 Zentimeter höher sitzen. Mhm. Ja, und ganz zurück an den Anfang, was macht die Muskulatur, wie gut kann die arbeiten, das würde dann deinen Tritt beeinflussen. Ja, und da müssen wir natürlich dann die Sitzhöhe entsprechend korrigieren. So machen wir das auch, wenn jetzt jemand einen anderen Sattel bekommt, einen Stufensattel statt einen geraden Sattel, einen flachen Sattel, dass wir dann die Sitzhöhe anpassen, nämlich etwas tiefer einstellen. Insofern sieht man an dem Beispiel auch schon schön, auch mathematisch einfach nachzuvollziehen, ja, wie hängt das miteinander zusammen? Also Sattelmodell, wo und wie ich sitze, mit der Einstellung vom Rad und dem Ergebnis, was hinterher sowohl was Komfort als auch Leistungserbringung anbetrifft.
Das heißt, man würde dann auch einem Kunden, würdet ihr dann auch mit auf den Weg geben, wenn du jetzt meinetwegen in den Urlaub fährst und du musst irgendwie den Sattel rausnehmen, um es ins Auto zu kriegen oder sonst was, bitte mach dir vorher eine Markierung, damit du nicht anfängst zu experimentieren und hinterher alles für die Katz war. Ist das so?
Absolut.
Auf jeden Fall. Absolut,
das Wichtigste überhaupt.
Schweißpunkt anbringen, ja. Wenn es geht, ja, je nach
das
Material.
Das ist ja auch wirklich eins der leichtesten Dinge, die man machen kann, sich so Punkte zu markieren. Einen kleinen Aufkleber drauf, eine Tesafilm reicht ja schon. Durchsichtiges Tesafilm, einmal um die Sattelstütze drumherum gewickelt oder um die Sattelstrebe. Und man weiß schon beim nächsten Mal, wo es hin muss.
Bitte nicht mit der Feile oder mit der Eisensäge. Gibt auch Leute, die meinen, ah ja, die haben schon ein, zwei Mal ein Edding drauf gemacht. Ne? und dann ist der Eddingstrich weg, jetzt mache ich es mal für die Ewigkeit und säge die Sattelstütze an, ne? Das wäre eine Sollbruchstelle, also so nicht. Gilt aber für den Sattel oben auch, also die, ne, die Sattelstreben, die in der, auf der Sattelstütze ja geklemmt sind, gar wenn ich die öffne, kann ich den Sattel vor- und zurückschieben und ich kann ihn auch in der Neigung verändern. Und da gibt es auch die tollsten Einstellungen, wo Leute mit der Nase nach oben zeigen, zu uns kommen. Ja, und was bedeutet das? Ne? Also hätte ich gern Probleme, dann stelle ich mir den Sattel halt mal so ein. Ne? Ja, und oder andersrum genauso. Ne? Sattelspitze nach unten, weil die Leute meinen, es drückt vorne, dann stelle ich doch die Nase nach unten. Was ist der Effekt? Durch die Erschütterungen rutsche ich natürlich auf dem Sattel immer nach vorne. Ich muss mich dann immer wieder nach hinten schieben. Und das ist eine ganze Kette von Problemen aus. Also es geht nicht nur um die Höhe und die richtigen Typ von Sattel, sondern auch, wie ich den Sattel dann letztendlich auf dem Rad montiere.
Ja, das beeinflusst viele andere Faktoren, unter anderem den nächsten Punkt, den wir jetzt ansprechen. Das Knie, was dann ja auch, wenn der Sattel nach unten zeigt, mehr Belastung abbekommt, weil man sozusagen mehr den Körper auch anheben muss aus dieser Abwärtsbewegung heraus. Was würdet ihr sagen? Sind schlecht eingestellte Clickies, also Klickpedale, besser als Flatpedals, also Schuhe ohne Bindung oder umgekehrt?
Schlecht eingestellte Clickies, ob die besser sind als Flatpedals,
Nein.
Also schlecht eingestellte.
Ja. Es geht nicht um die optimale Einstellung natürlich. Nein. Die Frage zielt darauf hin, wenn es einen sozusagen richtigen Belastungspunkt am Fuß, an der Fuß-Knie-Oberschenkelkette gibt, den man dann ja per Clicky sehr gut einstellen, also per Klickpedal sehr gut einstellen kann, dass das Bein eigentlich immer in einem ergonomisch und leistungstechnisch optimalen Sinn belastet wird, kann man beim Flat Pedal, also beim Pedal ohne Bindung, natürlich auch grob daneben, davor, dahinter stehen. Ist es dann sozusagen, genau, ich muss meine Frage präzisieren, ist es besser, man steht immer mal wieder an verschiedenen Punkten falsch oder suboptimal auf dem Pedal, was bei Flat Pedals ja möglich ist? Oder ist es sozusagen besser, lieber eine Position die ganze Zeit durchzuziehen, obwohl sie vielleicht nicht optimal ist?
Nein, also dann lieber die Flat Pedals als schlecht eingestellte Klickpedale. Mhm. Mit schlecht eingestellten Klickpedalen kann ich mir langfristig gesehen, das, was wir vorhin auch schon besprochen haben, sehr viel kaputt machen. Also tatsächlich auch Schäden im Knie hervorrufen. Eben weil die Position starr fix ist, ich keine Möglichkeit habe, den Fuß und damit auch das Knie, Oberschenkel, Unterschenkel zueinander zu verändern. Die Möglichkeit ist beim Flat Pedal nicht gegeben. Durch die Veränderung in der Position stehe ich zwar, was die Kraftübertragung angeht, nicht optimal auf der Pedale, das mag richtig sein, aber ich werde Schäden im Knie oder auch Sprunggelenk, je nachdem, wie anfällig man wo ist, nicht in dem Ausmaß kriegen als schlecht eingestellte Klickpedale.
Mhm. Da ist vor allen Dingen die Rotation spielt eine Rolle. Ne? Also man muss sich überlegen, welche Bewegung kann der Fuß auf dem Pedal machen. Jetzt mal egal, ob es das Flat Pedal ist, wo ich den Fuß so oder so aufsetze oder jetzt Clickies. Ne? Ich kann den Fuß jetzt mal von oben auf den Fuß geschaut in der Vorstellung. Ich kann ihn vor- und zurückschieben. Also wo ist die Pedalachse unter dem Fuß? Ist sie eher Richtung Zehen oder ist sie eher Richtung Ferse? Ne? Das kann ich beeinflussen. Egal, ob durch Flat Pedal oder ob ich es dann fix einstelle. Die Seitbewegung, wie weit nach außen oder nach innen der Fuß auf dem Pedal sitzt und natürlich die Drehung. Also ist, sagen wir mal, so wie Charlie Chaplin, ja, sind die Zehen außen, die Fersen eher innen oder ist die Ferse eher außen und die Zehen innen? Und da hat das Bein hat eine natürliche, leichte Auswärtsdrehung, also eher so Richtung Charlie Chaplin tendieren wir eher, sag ich mal. Und beim Bewegen, beim Pedalieren geht die Ferse eigentlich so ein bisschen hin und her nach außen und wieder nach innen. Das heißt, wir müssen eigentlich dem Fuß ein bisschen Spielraum geben. Und das machen ja die modernen Cleats, indem sie einfach dort eine Bewegungsfreiheit haben. Früher gab es nur ein starres System und jetzt kann ich die Ferse raus und rein drehen. Insofern ist die Gefahr, dass ich meine Cleats komplett falsch einstelle, sodass ich an den Rand dieses Bewegungsspielraums komme, ja, dass ich an den Rand komme und nicht mehr weiterkomme, das wäre der Punkt, wo es schädlich wird. Die Gefahr ist heutzutage nicht mehr ganz so groß wie vor 15, 20 Jahren, wo es wo es die Freiheitsgrade nicht gab, ne? Die grauen oder die roten oder die schwarzen Platten, ne? Erinnert man sich noch. Insofern, die Glied so eingestellt, dass ich Bewegungsfreiheit habe, vermindert das Drehmoment im Knie. Ne? Das wäre so die Größe, die da den Schaden hervorrufen kann.
Aber haben Rennradpedale nicht meistens sehr wenig Spielraum? Ist das so? Oder?
Also ich weniger als Mountainbike-Pedale, das ist richtig.
Das heißt, ein Rennradfahrer würde sozusagen, bräuchte noch dringender ein Fitting, wo das Glied richtig eingestellt wird, als vielleicht ein Mountainbiker.
Ja, andererseits, Rennradfahrer haben auch weniger Erschütterungen, kommend vom Fahrrad, Bodenbeschaffenheit, als Mountainbike-Pedale. Deswegen ist da die Notwendigkeit für mehr Freiheitsgrade gegeben.
Mhm. Ist das wirklich so? Weil ich das persönliche Empfinden eigentlich habe, dass wenn ich auf einem vollgefederten Mountainbike sitze mit dicken Reifen und das, klar, ich fahre über einen Trail, da rappelt es ordentlich, aber wenn ich das vergleiche mit, ich fahre mit 35 über eine Asphaltkante oder über einen rauen Asphalt, der schon ein bisschen nicht so die höchste Qualität hat, dann kommen dabei ja auch enorme Spitzen in den Körper rein, oder?
Ja, das schon. Trotzdem ist auf die komplette Tour gesehen, will ich mal sagen, die Erschütterung beim Mountainbike höher als beim Rennrad.
Mhm. Mhm. Aber spannende Frage, ne? Also da gibt es bestimmt auch Untersuchungen dazu. Die Frage ist ja auch wieder, von welchen Belastungen reden wir? Also ein Schlag, der von unten kommt, über die Reifen, den Rahmen, sich aufs Pedal überträgt, ja, der geht ja dann ins Knie rein, von unten nach oben. Das ist aber was ganz anderes, als wenn... nehmen wir mal das Beispiel Ski. Ja, du fährst Ski, hast einen Sturz, wo du, sagen wir mal, jetzt im Sulz oder im Tiefschnee der Ski stecken bleibt und du drehst dich. Ja, dann verdreht sich sein Knie. Kennt wahrscheinlich jeder, der Ski fährt, denkt, oh Gott, da habe ich auch Angst davor. Der soll ja die Bindung auslösen. Ne? Also so ein Drehsturz bei feststehendem Fuß gibt es beim Fußball auch. Ne? Da gibt es schlimme Verletzungen und das ist ja eine ganz andere Belastung, die ich durch so eine Rotation habe. Also der Unterschenkel dreht gegenüber dem Oberschenkel und diese Kräfte, die treten beim Radfahren eben auch auf. Und das sind wiederum andere Kräfte als Schläge, die von unten kommen und sich einfach geradlinig nach oben übertragen. Ja, also das Knie ist ein kompliziertes Gelenk, deswegen muss man auch so kompliziert in die Tiefe mal denken. Ja, wir sprechen von den Kräften in der sogenannten Sagittalebene. Das ist die Ebene, wenn ich jetzt ein Blatt Papier so ins Rad hineinhänge, so diese Ebene, wie das Rad jetzt unter mir ist, das ist diese Sagittalebene und dort kommen Kräfte von unten und auch von oben, die treiben das Rad an. Und dann haben wir die Ebene, die quer zum Rad liegt, also diese Drehmomente im Knie, wie ich es gerade beim Skifahrensturz erklärt habe, das sind ganz andere Kräfte und gerade im Knie wirken alle Kräfte und die Pedaleinstellungen wirken vor allen Dingen auch auf diese Drehkräfte. Also wenn ich da das Pedal falsch einstelle, also nur mal vom Bild, wenn ich das Gefühl habe, vielleicht auch jetzt so mal praktisch für euch da draußen, ja, wenn ihr pedaliert und ihr habt das Gefühl, oh, mit der Ferse, ich drehe immer so ein bisschen und mit der Ferse würde ich eigentlich gerne lieber weiter nach außen rotieren oder nach innen rotieren, aber mein Glied hat da das Ende seines Freiheitsgrades. Dann könnte das so ein Punkt sein, wo dann immer ein Drehmoment im Knie erzeugt wird und wo man dann vielleicht nachstellen sollte. Weil man hier an so einen, ne, da kommt man an den Grenzbereich und erzeugt dann ein erhöhtes Drehmoment. Das ist einfach ein anderes Wort für eine Kraft, die im Kreis wirkt, ja, im Knie. Und das könnte dann irgendwann zu einem Schaden führen.
Ein schönes Bild. Also was ich manchmal auch empfehle, ist halt einfach, dass man seinen Körper beim Treten, beim Pedalieren einfach mal beobachten lässt, wenn man mit einem Freund fährt oder so, dass der einfach mal hinter beziehungsweise vor, also eher hinter einem fährt und guckt, was das Bein in der Aufwärts- und Abwärtsbewegung macht. Weil ganz oft sieht man dann ja auch bei anderen Fahrern, dass das Knie und der Oberschenkel so eine Außen- oder Innenrotation machen. Und wenn man das mal vergleicht, zumindest ist das mein Eindruck, mit einer Eurosport-Übertragung von der Tour de France, dann fahren die da immer wie die Nähmaschinen und die Beine gehen rauf und runter wie zwei Kolben in einem Motor. Da habe ich noch nie ein eierndes, ich nenne das immer das eiernde Knie, habe ich da noch nie gesehen. Bei Hobbysportlern sehr wohl. Würdet ihr sagen, dass man da auch schon mal sehen kann, okay, irgendwas stimmt nicht, meine Knie machen die ganze Zeit eine nach Außenbewegung oder nach innen oder eine S-Form und auf jeden Fall gehen sie nicht gerade auf und ab. Ist das irgendwie so ein Indikator, wo man erkennen kann, vielleicht stimmt da irgendwas nicht?
Ja, das ist auch wieder eine gute Frage. Ich hatte am Anfang von diesem dreidimensionalen Videoanalysesystem erzählt, wo à la Hollywood wir genau sehen können, was machen die denn? Und das war wirklich sehr spannend, weil wir da eben nicht nur Jan Ullrich und auch das Teile des Timomal-Teams damals, also Profi-Rennradfahrer, untersucht haben, sondern wir sind auch weitergegangen und haben Straßenamateure, also der Normalo würde sagen, ja, das sind auch die Profis, aber ein Amateur ist schon unter dem Profi anzusiedeln, und auch Freizeitfahrer untersucht haben. Und wir haben uns genau das, was du gerade geschildert hast, Christian, haben uns das angeschaut. Was macht denn das Knie? Eiert das rum oder ist das gerade auf einer Linie? Und da hat sich tatsächlich kein eindeutiger Unterschied zwischen den Freizeitfahrern und den Profis gezeigt.
Okay.
Also man kann nicht sagen, dass der Profi nur eine gerade Linie hat und der Freizeitfahrer eiert darum. Wir haben sowohl Kreise gefunden, also so ein Ei, wie man so will. Wir haben auch sogar mal eine leichte Acht gefunden. Da gibt es durchaus auch unterschiedliche Bilder. Und man kann nicht unbedingt sagen, eindeutig, wenn einer das Bild hat, dann ist das pathologisch gleich krank machen oder sonst irgendwas. Es gibt so ein anderes Bild, lustigerweise, das erkenne ich schon, wenn ich jetzt draußen fahre, ja, man entwickelt so ein Bild, ja, und man sieht Leute so von hinten fahren, dann denke ich, die Knie sind weit außen, der hat eine Plauze, der hat einen Bauch, ja, ja, und wenn ich dann an ihm vorbeifahre, ja, das bestätigt 99%, weil dann müssen okay. Die Knie nach außen, ja.
Da ist der Bauch im Weg.
Ja, da ist der Bauch im Weg, ne, ja, gibt's auch, und was wollen wir denen jetzt sagen? Wollen wir denen sagen, du musst abnehmen, du darfst kein Fahrrad fahren, weil das ist schädlich für deine Knie, ja, lass es bleiben, würden wir nicht machen. Da würden wir sagen, hey, Herz-Kreislauf-Benefit ist viel wertvoller als das, was vielleicht an seinem Knie passiert. Insofern kann man sich das Bild mit der Bierplauze vielleicht nehmen und sagen, hey, Leute, nicht zu viel Gedanken machen, fahrt Fahrrad, genießt die Natur, habt Freude dabei. Insofern, das muss man sich auch mal vor Augen halten. Ne? Die Herz-Kreislauf positiven Faktoren, ja, die Radfahren hat, die überwiegen bei weitem, wirklich, möchte ich mal ganz deutlich sagen, die überwiegen bei weitem das, was ich vielleicht mir als Nachteil oder als Schaden irgendwie zufügen könnte in einer extremen Einstellungssituation auf dem Fahrrad. Ne? Insofern sollte man über das, was wir jetzt reden, klar, wir wollen beschwerdefrei sein, wir wollen optimieren, aber man darf es natürlich auch nicht zu einem Problem aufbauschen und sagen, oh Gott, jetzt ist Radfahren überhaupt gesund. Also der Eindruck sollte nie entstehen. Ne? Ja.
Also hat der Orthopäde doch recht. Der sagt, fahren Sie Rad. Es ist gelenkschonender Sport.
Ja, richtig. Absolut.
Und der Mann, dem du dann sagen würdest, hier, du darfst nicht Radfahren, der wird wahrscheinlich sagen, ich fahre doch genau Rad, um abzunehmen, damit der Bauch weggeht.
Richtig.
Genau.
Richtig.
Genau. Und dann kommen sie zu uns und wir machen Fitting. Liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer von Alles ist fahrbar, mit diesem Thema und dieser Antwort schließen wir den ersten Teil dieses Podcasts zum Thema Bikefitting mit den Radlabor-Experten. Wie ihr euch vorstellen könnt, ist es ein riesiges Feld, ein großes Feld, und der Podcast ist ausgeartet und hat eine Länge von 1:45 erreicht. Dementsprechend splitten wir das Ganze hier in der Mitte und ihr hört den zweiten Teil sehr bald schon auf unserer Seite. Alles ist fahrbar. Vielen Dank, wenn euch der Podcast gefallen hat. Abonniert uns direkt hier auf der Seite, den Podcast. Folgt uns auf Instagram, Facebook und Co. Abonniert unser Heft, wenn ihr es denn ganz problemlos in den Briefkasten haben wollt. Ansonsten könnt ihr es natürlich an allen bekannten und offenen Zeitungsverkaufsstellen erwerben. Bleibt uns gewogen und wir freuen uns, wenn ihr unseren zweiten Teil des Bikefitting-Podcasts anhört. Bis dahin, alles ist fahrbar. Auf Wiederhören.
Alles ist fahrbar. Der Mountainbike-Podcast.